Hier ist der Valley Talk, der Tech- und Wirtschaftspodcast, featured bei Vivo. Mein Name ist Markus Schuler und wir reden heute unter anderem über Ceterum Censeo Google esse de Lendam in Anlehnung an den großen römischen Staatsmann Cato oder auf Deutsch, warum Google zerschlagen werden muss oder auch nicht.
Valley Talk, der Tech-Podcast aus dem Silicon Valley. Mit Matthias Hohensee, Olaf Groth und Markus Schuler.
Unser erstes Thema. Kalifornien. Der bevölkerungsreichste US-Bundesstaat, 40 Millionen Menschen leben hier, will ein Gesetz zur Regulierung von KI verabschieden. Bevor Unternehmen ihre Technologien freigeben, sollen sie Sicherheitstests absolvieren müssen. Namhafte KI-Forschende unterstützen SB 1047, so der Name des Gesetzentwurfs, unter anderem Geoff Hinton, ein ehemaliger hochrangiger Google-Mitarbeiter. KI ist perfekt, wenn man Deepfakes damit generieren möchte. Gerade in einem Wahlkampfjahr merken wir das besonders. Das wäre eigentlich ein Argument für mehr Regulierung, also für so ein KI-Gesetz wie in Kalifornien geplant. Olaf Groth, was beunruhigt dich am meisten, wenn du dir die jüngsten Deepfakes ansiehst?
Naja, also zum einen sehen wir uns da einer Flutwelle entgegen, ne? Also die Zahlen sind schon frappierend. Also wenn man sich das anguckt, dieses Jahr alleine gibt es in China 2800% mehr Deepfakes als im vorigen Jahr. In USA sind es 303% mehr, in Deutschland 142. In der Türkei sind es irgendwas von 1800% mehr. Also man sieht, dass dieses Wahljahr, was ja, wie du richtig gesagt hast, das größte Wahljahr ist eigentlich in der menschlichen Geschichte, wie viele Leute jetzt versuchen, Einfluss zu nehmen auf Wählerverhalten. Gleichzeitig natürlich die Technologie, die dort sehr viel potenter geworden ist. Und da geht sicherlich vieles durch die Lappen, auch den großen Plattformen. Und da muss man sich fragen, wie wird das Wahlen beeinflussen, welchen Auswirkungen wird das haben auf politische Stabilität generell, aber natürlich gerade in Demokratien. Und leider haben wir hier immer noch nicht die richtigen Gesetze. Auch in den USA ist das alles noch relativ spärlich. Die Federal Election Commission und die FCC, die streiten sich im Moment drum, wer da die Autorität hat. Und da fragt man sich schon, wie kriegen wir das hin, gerade für November?
Matthias, aber das dürfte nicht nur an den Wahlen liegen, dass es immer mehr Deepfakes gibt, sondern einfach auch, weil die Technologie sich so rasant in den vergangenen Monaten weiterentwickelt hat.
Ja, absolut, Markus. Also AI entwickelt sich immer weiter, Generative AI vor allen Dingen, es wird da immer mehr investiert. Und ich sehe eben das große Problem auch, dass man künftig eins richtig und was ist falsch. Und das unterhöhlt halt die Demokratie. Ne? Wir haben ja gerade die Auseinandersetzung hier, wo Trump halt behauptet hat, dieses Foto, was es vom Wahlkampfauftritt von Kamala Harris da mit ihrer Maschine gibt, mit ihrem Flugzeug, dass das KI generiert wäre, also die Menschenmassen davor. Trump hat ja immer so eine Obsession mit, wie viele Menschenmassen da jeweils auflaufen. Und hatte eben argumentiert, das wäre eben ein Deepfake. Stellte sich raus, es war gar kein Deepfake. Und da sehe ich eben auch dieses Gesellschaftszersetzende, weil man eben künftig wirklich, man muss nicht nur mehrfach hingucken, sondern man muss eben auch schauen, aus welcher Quelle kommt das, wer verbreitet das, glaube ich jetzt daran, glaube ich daran nicht. Also das ist sehr, sehr schwierig und wir werden künftig noch viel mehr davon sehen und ich glaube, man kann dann wahrscheinlich rein, wenn man sich diese Videos anschaut, wahrscheinlich gar nicht mehr unterscheiden, ob das jetzt real ist oder gefaked.
Ja, ich glaube, was der Matthias da anspricht, ist, was man hier gemeinhin die Lügner-Dividende nennt. Also die Tatsache, dass durch diese Deepfakes auch die Möglichkeit für Politiker geöffnet wird, zu lügen und dann zu sagen, das war ein Deepfake, ja, oder andersrum und eben diese technologische Disruption dazu zu nutzen, Instabilität und Unsicherheit zu verbreiten, die sie dann dazu benutzen können, um die Wähler mit entsprechenden Slogans zu beruhigen und zu kontrollieren. Ne? Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass man dadurch auch für internationale Übergriffe sich öffnet, wenn es also im Inland diese Deepfakes auch generiert werden, weil dadurch natürlich dann auch aus dem Ausland entsprechend die Tore geöffnet werden für andere Deepfakes, die hier dann in heimischen Wahlen entsprechende Schäden anrichten können.
Online-Dienste, mit denen man überprüfen kann, ob zum Beispiel ein Text durch KI generiert wurde. Gibt es eigentlich, ich weiß nicht, ob ihr euch damit auskennt, aber ist euch so ein Tool begegnet, wo man quasi ein Video oder ein Audio reinschmeißen kann, dass das dann entsprechend analysiert und einem sagen kann, ob es sich Human Fake handelt oder nicht?
Ja, die gibt es. Da ist aber, weißt du, das ist natürlich dann für Experten, ist das relevant, klar, bei der forensischen Analyse, was ist da eigentlich passiert, aber bis dahin ist es ja eigentlich zu spät schon, ne? Denn der Otto-Normalverbraucher oder Verbraucherin, die kümmern sich eigentlich, die benutzen solche Tools nicht, ne? Die nehmen sich gerade mal 3 Sekunden Zeit, gucken sich so ein Filmchen an und wenn das dann noch entsprechend vielleicht schlechte Filmqualität ist, wo man das nicht richtig erkennen kann, dann gibt es halt so diese, wie sagt man, Knee-Jerk-Reactions nennt man das hier, ne? Und dann wird das Ding viral, bevor man dem Einhalt gebieten kann. Es gibt allerdings sogenannte Watermarking-Technologien, also Wasserzeichen, ne, die man einfügen kann in digitalen Content, den man zur Überprüfung der Authentizität benutzen kann. Aber die können auch rausgenommen werden. Da gibt es jetzt zwar ein neues Gesetz hier bei uns, welches das verbieten wird, aber technologisch ist es natürlich immer noch möglich.
Welche anderen Maßnahmen gibt es noch, um sich gegen Deepfakes zu schützen? Du hast gerade eine Maßnahme genannt, das sind Wasserzeichen, die man in solche Videos einfügen kann. Gibt es noch andere Methoden?
Ja, zum einen gibt es gewisse Tools von Microsoft zum Beispiel, die diese Truthfulness oder den Wahrheitsgehalt dieser Inhalte überprüfen. Das ist eine Dienstleistung von Microsoft. Dann gibt es, sagen wir mal, neue Ansätze, hier solche, sagen wir mal, Inhalte, wo man vermutet, dass die nicht richtig stimmen, eben dann gegen zu recherchieren, ne, über Google. Also eine kurze Google-Suche würde dann bestätigen, ob dieses Bild oder dieser Schrifttext wirklich existiert. Aber nochmal, das ist dann halt für die Leute, die sich für sowas Zeit nehmen, gut, aber der Otto-Normalverbraucher, der hat dafür keine Zeit und keinen Nerv, ne?
Und wenn sowas mal draußen ist, dann zieht so ein Video oder ein Audio auch seine Runden. Wir haben das mehrfach in der Vergangenheit gesehen mit einem gefakten Telefonanruf von Joe Biden, wo er dazu aufgerufen hat, doch nicht zum Wahllokal zu gehen. Und das hat doch dann fast Tage gedauert, bis das dann sozusagen aufgedeckt wurde, dass es sich hier um ein Deepfake handelt. Lasst uns über dieses neue kalifornische KI-Gesetz reden, das ja auch solche Deepfakes mit adressieren könnte. Kritiker hier im Silicon Valley, die argumentieren, dass dieser neue Gesetzentwurf die Innovation behindern und die Entwicklung der KI in anderen Regionen der USA oder sogar ins Ausland verlagern könnte. Matthias Hohensee, was ist deine Einschätzung? Wie sehr könnte dieses neue Gesetz den KI-Boom, den wir hier ja gerade in der Bay Area erleben, bedrohen?
Ja, die Unternehmen hier und ihre Geldgeber sind schon alarmiert. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass sie natürlich auch immer wieder gefordert haben, dass es endlich Regulierung geben muss in diesem Bereich. Und es passiert da auf Bundesebene relativ wenig. Und hier in Kalifornien hat man halt entschieden, okay, dann lass uns hier, wo ja auch die meisten Unternehmen sitzen, die jetzt so Large Language Models und andere KI entwickeln, lass uns hier reagieren. Soweit ich weiß, es war ja wieder so eine praktisch Maximalforderung, die der Senator Scott Wiener, der das hier sponsert, vorgelegt hat. Das ist alles schon ein bisschen wieder zurückgedreht worden. Also Eine Maßnahme war beispielsweise, dass es so eine zentrale Behörde geben sollte, die sozusagen dann, wenn es Verstöße gibt gegen das Gesetz, dort dagegen vorgeht. Jetzt hat man wieder das zurückgedreht, hat gesagt, nein, keine neue Behörde. Es wird die Staatsanwaltschaften werden sich das anschauen. Und man hat auch ein bisschen die Standards wieder verlegt, dass man jetzt sagt, okay, also dass jemand jetzt nicht gleich immer mit kriminellen Strafen bedroht ist oder mit sich das Meineid schuldig macht. Also da will man da zurückdrehen. Aber am Ende des Tages wird es natürlich schon die Entwicklung der KI hier beeinflussen. Und dann ist die Frage halt, wie andere Regionen reagieren. Europa haben wir schon, die stark regulieren wollen. Ob China das tut, das kann sicherlich Olaf besser einschätzen. Das ist wiederum eine andere Frage.
Und Olaf, Elon Musk verlagert ja immer mehr seine Unternehmen im Silicon Valley in seinen Lieblingsbundesstaat Texas. Mit Twitter zieht er jetzt erstmal aus San Francisco weg, rein ins Silicon Valley. Das wurde vor ein paar Tagen bekannt. Also droht dem Silicon Valley dort ein weiterer Aderlass, dass Musk zum Beispiel seine vermutlich überschätzte KI-Maschine Grok dann auch nach Texas verlagert?
Das glaube ich nicht. Da würde er sich selber ins eigene Fleisch schneiden, denn Texas trumpft gerade stark auf mit neuer Gesetzesschreibung und hat sich ja auch Facebook gerade vorgenommen. Ne? Ist jetzt ein anderes Thema, Privatsphäre-Sicherung, 1,4 Milliarden. Das größte Settlement überhaupt gegen eine große Tech-Firma hier in dem Bereich zumindest. Also ich denke, bei Texas hat er sich geschnitten und ich denke, da wird es auch keine Abwanderung geben. Vorteile hier zu sein, sind viel zu groß. Das Talent ist hier, die Compute Power ist hier. Aber es stimmt schon, das ist jetzt eine ganz kritische Geschichte, denn es steht ja nicht nur Big Tech auf der Schneide hier, also nicht nur die Googles, Microsofts, Apples, Amazons und so weiter, sondern Meta, sondern auch Open Source AI wird jetzt in Frage gestellt oder zumindest auf gewisse Art und Weise bedroht. Ne? Denn wenn ich zum Beispiel sehe eine Forderung nach sogenannten Kill-Switches. Das heißt, dass ich im Katastrophenfall oder sich anbahnenden Katastrophenfall irgendwas abschalten kann, zentral, dann legt man damit natürlich auch einen Großteil der Wirtschaft lahm, die auf Open-Source-Modellen wie zum Beispiel, den zumindest halb offenen Open-Source-Modellen von Meta beruht. Das heißt, da gibt es einen Kaskadeneffekt dann durch die Wirtschaft und da muss man sich schon ein bisschen nuanciert auch Gedanken machen. Ne? Und dann ist es ja auch so, dass die Open-Source-Gemeinde auch das Kapital einfach nicht hat, um teilweise mit diesen neuen Regulierungen Schritt zu halten. Also auch da muss man die Open-Source-Gemeinde mal anhören und auch die Kleinunternehmer. Ne? Und das ist ja auch in Europa, darf man sich auch nichts vormachen, auch in Europa nicht passiert. Mit der EU AI Act sind kleine und mittelständische Unternehmen so überhaupt nicht zur Sprache gekommen, ne? Zu Wort gekommen. Also da gibt es noch viel auszubügeln.
Google und Meta, die haben Briefe an Senator Wiener geschrieben. Matthias hat es gesagt, das ist der Mann, der vor allem hinter diesem Gesetzentwurf steht. Die Tech-Unternehmen, vor allem die großen, sind natürlich besorgt. Der Staat solle nur dann aktiv werden, wenn tatsächlich ein Schaden entstanden sei, heißt es von denen. Also de facto im Nachhinein. Olaf, ist das wieder sozusagen die typische Silicon Valley-Haltung, die wir eigentlich seit 20 Jahren hören, nach dem Motto, haltet euch raus, wir kriegen das alleine geregelt und wir regulieren uns quasi selbst.
Ja, das ist richtig. Also das höre ich auch immer wieder, ne? So diese alte, das alte Motto, lasst es uns erstmal an die Wand schmeißen, um zu sehen, ob es stecken bleibt. Und wenn nicht, dann schärfen wir eben nach. Aber das Ganze, das ist eine Sache, wenn man irgendwie Unternehmenssoftware macht, ja, für Buchhaltung. Es ist noch eine ganz andere Sache, wenn ich hier milliardenfach in die Köpfe der Leute gehe und die Infrastruktur ganzer Volkswirtschaften da eventuell damit beeinflussen kann. Ne? Also die Skalierungseffekte der KI und die Durchdringung der KI in alle Lebensbereiche macht es schon eine ganz besondere Sache. Und viele Leute hier, die sagen wir mal, etwas vorsichtiger taktieren und eher beschützerische Haltung einnehmen, sagen, also das Gleichnis ist eigentlich die eher so Nuklearenergie oder die Atombombe. Ich denke, das ist ein bisschen überdramatisiert, aber stimmt schon. Das ist jetzt eine andere Ebene und das Silicon Valley versucht, oder einige im Silicon Valley, müsste man sagen, denn es gibt schon viele, die da auch sehr skeptisch sind, wie Fei-Fei Li zum Beispiel.
Neue Gesetz kritisiert hat, wenn ich das richtig gelesen habe.
Die auch das Gesetz kritisiert hat. Im Übrigen sind viele Akademiker auch, die aus dem, die sagen wir mal, das Open Source auch befürworten, sind auch nicht unbedingt dafür. Also es ist nichts, ist schwarz und weiß, ja. Aber das Silicon Valley versucht en gros erstmal Fakten zu schaffen, bevor die Regierung sich einschaltet. Und ich denke, hier geht das so nicht mehr.
Unser nächstes Thema: Droht Google die Zerschlagung? Diese Idee, die wird gerade im US-Justizministerium in Washington diskutiert. Hintergrund ist ein Gerichtsurteil, das vor ein paar Tagen in Washington gefallen ist. Dort kam Richter Amit Mehta nämlich zu dem Schluss, dass der Suchmaschinenkonzern auf dem gleichnamigen Suchmaschinenmarkt ein Monopol geschaffen hat. Ach, wer hätte es gedacht? Das Kartellverfahren hat unter anderem bestätigt, dass Google allein im Jahr 2021 mehr als 26 Milliarden Dollar an Unternehmen, darunter auch Apple, gezahlt hat, um die Standardoption für die Suche zum Beispiel in einem Browser wie Safari zu bleiben. Jetzt also überlegt man sich, Google zu zerschlagen, wie Weiland, der vor 30 Jahren oder 40 Jahren AT&T. Matthias Hohensee, welche Ideen werden da gerade im US-Justizministerium diskutiert?
Ja, momentan ist natürlich Spekulation, was die da genau vorhaben. Es finden da wohl Beratungen statt und gut, man kann das einfach mal durchdeklinieren. Also die geringste Forderung wäre wohl, dass Google das sozusagen einstellt, diese Zahlung zu leisten, beispielsweise an Apple. Und es ist ja auch irgendwie, finde ich es auch schon ein bisschen lustig, weil Google behauptet ja immer nach dem Motto, dass es die Konsumenten sind, die Google so lieben und die Google-Suchmaschine. Und dann fragt man sich natürlich, okay, aber warum müssen die dann über 20 Milliarden Dollar zahlen im Jahr, damit das die voreingestellte Suchmaschine bleibt? Also es geht da wirklich um die, wie sagt man, die Faulheit natürlich auch von Nutzern, eben das zu nutzen, was eben am nächsten ist. Und die Maximalforderung wäre sicherlich dann eben Google aufzubrechen. Und hier ist aber eine Idee, die wohl diskutiert wird, ist, dass man sozusagen die Suchmaschine dort stärker separiert und auch Wettbewerbern dann Zugriff auf diesen Google-Suchindex gibt. Google hat natürlich den Vorteil, dass der Suchindex von Google besonders umfangreich ist, weil sich eigentlich kein Unternehmen oder Anbieter leisten kann, Google den Crawler von Google auszuschließen. Und hier ist die Idee, okay, lass uns das doch wie mit einer API eben auch anderen anbieten. Und dann könnten neue Startups entstehen, die beispielsweise eine bessere Google-Suche offerieren oder ein besseres User-Interface. Ob das funktionieren wird oder nicht, da bin ich ein bisschen skeptisch. Aber nichtsdestotrotz wird es doch ein bisschen brenzlig jetzt für Google. Wobei natürlich dazu kommt, dass die Google natürlich diesen Entscheidung des Richters, dass man jetzt ein Monopolist ist, natürlich dagegen vorgehen wird. Und das wird sicherlich noch ein paar Jahre dauern, bis das entschieden ist. Und erst dann kann man letztendlich dann Strafen verhängen.
In den Gedankenspielen des Justizministeriums in Washington, da spukt auch die Idee herum, das Android-Betriebssystem, das ja zu Google gehört, aufzuteilen und den Chrome Web Browser Google wegzunehmen und als eigene Firma zu veräußern. Olaf, wenn das tatsächlich gemacht werden würde, was glaubst du, wie würde das die Wettbewerbslandschaft im Silicon Valley insgesamt verändern? Hätte das eine Auswirkung?
Also wenn man die Regulierung wirklich so hinbekommt, dass jeder, der, sagen wir mal, ein Apple-Handset oder ein Samsung-Handy hat, wirklich auf eine benutzerfreundliche Art und Weise eine Wahl aufgespielt bekommt aufs Gerät, welchen Browser man will, welche Suchmaschine man will, dann denke ich, bricht das hier den Wettbewerb auf eine durchaus wünschenswerte Art und Weise. Im Moment monopolisiert Google und da kommen andere Browser-Anbieter zum Beispiel wie DuckDuckGo einfach nicht mit, die kommen da nicht dran. Es gibt zu viele Hürden für einen User, um die Veranstaltung die Einstellungen zu verändern. Ich meine, die Leute, die technologieaffin sind, die wissen natürlich, wie das geht. Aber der Otto-Normalverbraucher will sich darum nicht kümmern müssen und auch nicht danach suchen müssen. Und von daher wird dann die Wahl offensichtlicher, wird einfacher. Und ich denke, das macht es dann, sagen wir mal, den Wettbewerbern von Google schon einfacher, auch Gewicht zu sammeln gegen den 800-Pfund-Gorilla, wie man hier sagt.
Ja, also man muss auch sehen, dass natürlich Google einen riesigen Vorteil hat, ne, durch seine Suchmaschine. Also erstmal durch diesen Index, ne, dass man eben Zugriff auf sehr viele Inhalte hat und die auswerten kann. Und natürlich dann auch auf das, was die Leute gerade suchen, ne, was ist also wirklich relevant in Informationen. Und das spielt natürlich eine große Rolle bei der Entwicklung auch von generativer künstlicher Intelligenz, wo Wettbewerber eben sagen, okay, da hat einfach Google einen Vorteil, ne, durch diese Vormachtstellung. Und da könnte sich, wenn man jetzt sagt, okay, man stellt das jetzt möglichst vielen zur Verfügung, das könnte natürlich den Wettbewerb auch positiv beeinflussen und würde Google so ein bisschen eines Wettbewerbsvorteil, den sie in diesem Markt haben, berauben. Also insofern wäre das natürlich auch wünschenswert, dass sowas passiert.
Und wenn man Google den Chrome-Browser wegnehmen könnte, wäre auch der Rückkanal nicht mehr gegeben, denn Google kann damit auch das Surfverhalten natürlich analysieren und dadurch Werbung und die ausgespielten Ergebnisse entsprechend beeinflussen.
Ja, und darum geht es zum Teil auch, ne? Dass durch dieses Agglomerat, also die Anbindung von Suche an Werbung zum Beispiel und die ganze Infrastruktur, die mit der Werbung einhergeht, wo Google eine Vormachtstellung hat, dass dadurch natürlich gegenseitig dann Wettbewerbsvorteile innerhalb des Unternehmens immer weiter verstärkt werden und dass das auseinandergebrochen werden muss.
Was mir auffällt, vor allem in den letzten 2 Jahren, dass doch immer mehr Leute sensibilisiert sind auf das, was Google zum Beispiel an Daten abgreifen kann, was andere Dienste an Daten abgreifen, wie Microsoft durch sein E-Mail-Angebot, wie Google mit seinem E-Mail-Angebot. Und ich habe den Eindruck, dass dadurch andere Unternehmen ihre Chance finden. Ein Beispiel. Beispiel ist die Google-Übersetzung. Dort gibt es ein deutsches Startup, ein deutsches Unternehmen, schon längst kein Startup eigentlich mehr, DeepL, das dort deutlich besser geworden ist und bessere Übersetzung anbietet als Google. Es gibt andere Freemail-Angebote wie Proton in der Schweiz, die einen ganz hervorragenden E-Mail-Dienst anbieten, der deutlich besser ist als Google, vor allem wenn man sich den unter Sicherheitsaspekten anguckt. Da gibt es immer mehr Unternehmen, die versuchen, in diese traditionellen Märkte, wo wir eigentlich bislang gesagt haben, naja, da hat ja Google einen fetten Marktanteil, wo die so langsam einbrechen und Google im Moment vermutlich nicht schmerzend Marktanteile wegnehmen, Olaf.
Also ja, das ist aber ein zweischneidiges Schwert. Ne? Auf der einen Seite ist es schon richtig, dass man so eng zugeschnittene Dienstleistungen, auch vielleicht bessere Dienstleistungen, alleinstehend bekommen kann. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir ja alle eigentlich einen hohen Grad an Integration mögen. Also wer möchte sich mit, sagen wir mal, 20 Dienstanbietern rumschlagen, jetzt nicht nur von einer Passwort- und Login-Sichtweise, sondern auch überhaupt die ganzen Beziehungen, die ganze Integration, klappt es nicht. Also auch zum Beispiel das Drama zwischen Google Kalender und Apple Kalender, ja,
ist ja, oh ja,
also Wahnsinn, ja, dass man das nicht einfach mal hinkriegen kann.
Oder iMessage und SMS.
Genau, aber dann, wie man auf gut Deutsch sagt, pinkeln die sich alle gegenseitig ans Bein. Und wer will sich damit rumschlagen als Konsument? Wir möchten ja die Integration. Ne? Also wenn ich mir zum Beispiel ansehe, ich habe ein kleines Unternehmen, ich bin jetzt auf Google Drive, ja, obwohl ich da schon auch manchmal Bedenken habe mit Privatsphäre-Schutz und so weiter. Aber für kleinere Unternehmen ist das einfach eine wunderbar kosteneffektive Geschichte. Wenn ich da jetzt also neue Dienste andocken will, dann ist es natürlich schon schön, wenn die mit Google schon vorher integriert sind, ja. Ob die nun irgendwie eine Partnerschaft haben oder ob die vielleicht zum Konzern gehören, lasse ich mal dahingestellt. Also für Leute, die diese übergreifenden Synergieeffekte wollen, ist das schon eine schöne Sache. Und das ist genau das Problem für die regulatorischen Behörden, die Antitrust Authorities hier, weil sie zwar auf der einen Seite Monopolstellung feststellen können, auf der anderen Seite der Konsument aber natürlich auch Nutzen hat von dieser Integration.
Andererseits könnte das natürlich eine Entwicklung befördern, die dahin geht, dass dann auf einmal andere Unternehmen kommen und sagen, okay, wir müssen dann diese Dienste eben verbinden. Oder ja. Apple und Google würden dann gezwungen werden, endlich mal darüber zu reden, dass sie ihre Messaging-Dienste iMessage und SMS durchlässiger machen, sprich Android zu iOS besser vernetzen.
Absolut. Man müsste eben garantieren, man müsste das auch, das Mandat müsste von der Regierung kommen und zu sagen, ihr seid jetzt gezwungen, das flüssig zu machen und das einfach zu machen für den User, ja. Und denn darauf läuft es ja im Endeffekt hinaus. Wenn es zu viel Zeit, wenn es zu kompliziert wird, lassen die Leute es bleiben, ne?
Ja, man müsste einfach auch Standards eben durchsetzen, ne? Also in bestimmten Bereichen, so wie das ja auch im Mobilfunk jetzt mit dem GSM-Standard passiert, ist auch sehr erfolgreich, dass man dann einfach auch Unternehmen dazu zwingt, gerade größere Unternehmen, ihr müsst euch jetzt an einen einheitlichen Standard halten, an den halt alle aufsetzen können. Aber dafür bräuchte man natürlich einen starken Regulierer. Und das sehe ich dann irgendwo nicht. Also ich bin da echt skeptisch geworden, ob man mit Wettbewerb wirklich da was erreichen kann. Ich denke mal, es wird dann immer so eine Nische bleiben, das durchaus ein Markt eben von Leuten, die sich das auch leisten können. Ne? Man muss sich dann eben Privatsphäre eben auch leisten können. Ne? Man muss eben dann Wert darauf legen. Und aber für die große Masse sehe ich das irgendwie nicht.
Und leisten bedeutet nicht immer im monetären Sinne, sondern man muss einfach auch Zeit reinstecken, das dann aufzusetzen, Olaf.
Genau, und das ist genau das Problem. Ne? Also die paar Dollar extra im Monat sind vielleicht nicht immer das Problem, sondern die Zeit fehlt einfach, das Know-how. Und wenn es dann, zu kompliziert wird, lassen die Leute es bleiben. Also worauf ich hinaus will, ist diese User Experience. Das muss eigentlich mit rein ins Regulierungspaket. Und teilweise hat die EU das ja auch vorgemacht, ja, zum Beispiel mit der Verdaubarkeit von User Agreements und so weiter, dass die also nicht so geschrieben sind, dass sie keiner mehr lesen will. Ne? Und ich denke, sowas brauchen wir hier in den USA auch auf diesem Integrationslevel, sonst funktioniert die ganze Sache nicht. Ich denke aber, es wird auch noch spannend. Also da werden wir noch viel drüber reden hier im Valley Talk, auch nach der Wahl, denn sowohl die Demokraten als auch die Republikaner haben angekündigt, Big Tech doch auch schwer zu regulieren. Da muss man wissen, dass natürlich die Republikaner denken, dass Big Tech sowieso sehr linkslastig ist. Von daher nehmen sie aus der politischen Sicht aufs Korn. Und für die Demokraten oder zumindest für Harris im Moment sieht es so aus, dass sie sich ja sowieso ganz gerne, sag mal, übermächtige wirtschaftliche Interessen schon mal ganz gerne zur Brust nimmt. Und von daher denke ich, wird's noch spannend werden. Das ist im Übrigen ein Kontrast zu den Leuten, wie diesen ganzen Risikogründerkapitalisten, die da jetzt aufschreien, deren, sagen wir mal, Ziel es eigentlich ist, ihre Investitionen, ihre Ventures, ihre kleinen Startups zu beschützen. Und die gehen ja oft gegen die großen Unternehmen an. Das heißt, da darf man auch, sagen wir mal, Big Tech und Startup-Tech nicht über einen Kamm scheren.
In einem anderen Marktsegment, Freunde, da scheint Google dagegen keinen Boden unter die Füße zu bekommen. Es geht um die Pixel-Smartphones. Verglichen mit der Marktmacht des Google-Betriebssystems Android dürfte natürlich der fortwährende Misserfolg des Unternehmens in der Hardware-Sparte sozusagen verschmerzbar sein. Wieder mal hat Google dieser Tage neue Smartphones vorgestellt. Die Pixel 9-Telefone sind jetzt da. Auf denen gibt es dann Gemini, das ist die KI-Sprachassistentin oder Sprachassistenz von Google. Und die kann man jetzt sogar unterbrechen.
I want to make something that's healthy. It needs protein, some vegetables, salad. What would you make? Actually, I want to change my mind. I want to change my mind about something. I want to also add a carb.
No problem. You could add some sweet potatoes to that salmon and asparagus. Or maybe some brown rice to the stir fry.
Olaf Groth, die neuen Pixel 9 Telefone, die fangen bei $800 an. Das faltbare Modell des Pixel 9 Pro Fold kostet stolze $1,800. Knackige Preise also. Trotz eines gewissen Appeals haben es die Pixel Telefone aber nie so richtig geschafft, Samsung oder Apple Konkurrenz zu machen. Wieso hält Google trotzdem an diesen Geräten fest?
Also ja, Google hat sag mal, historisch gesehen Probleme gehabt mit Pixel-Telefonen. Ne? Zum einen sehr viele Software-Bugs, zum anderen Batterieprobleme. Die Dinger wurden sehr schnell sehr heiß. Ich meine, viele Telefone werden heiß, aber heißer als andere. Und das war Generation nach Generation so. Also Google hat sich eigentlich bisher nie als erfolgreich bewiesen, wenn es um Hardware ging oder zumindest um Telefone. Das ist bei Microsoft auch nicht anders gewesen. Google hat sich Motorola die Telefonsparte unter die Fingernägel gerissen und bei Microsoft war es Nokia. Und beide haben das eigentlich nie richtig gut hinbekommen.
Haben sie in Sand gesetzt, ja.
Jetzt, ja, beide sind in Sand gesetzt. Ne? Und, aber jetzt steckt natürlich in diesem neuen Telefon der neue TensorFlow-Chip drin und neue Sicherheitschips sind mit drin. Jetzt kann man nur hoffen, dass die entsprechend dann Leistung zeigen. Und dann ist die große Frage Batterie, Langlebigkeit. Das ist ein riesengroßes Problem. Sagen wir mal, trumpft Qualcomm ja auch sehr auf mit den Snapdragon-Chips, also unheimlich energiesparend. Und da kann Google oder hat Google bisher nicht mitgekonnt. Und da müssen wir jetzt mal sehen, ob sich das eventuell ändert. Aber die Antwort auf deine Frage ist eigentlich, warum würden die das Spiel denn so fortsetzen? Warum schreiben sie es nicht einfach ab? Und da ist es eine strategische Perspektive, die da an Gewicht gewinnt, weil es hier um Edge Computing geht. Das heißt, Daten sammeln an der Kante der Netzwerke, der äußeren Kante der Netzwerke, zum einen und zum anderen Privatsphäre-Sicherung, die ja schon auch hier in den USA immer stärker wird, wenn auch schleppender als in Europa, weil man über sagen wir mal, die Datenverarbeitung im Handy gewisse Einsichten bekommen kann, aber dennoch Privatsphäre sichern kann, wenn man die Daten nicht alle immer wieder zurückbringt in die Cloud. Wir hatten das ja schon mal besprochen mit Apples Intelligence. Also da gibt es strategische Überlegungen, das weiterzuführen, auch wenn es nicht hundertprozentig erfolgreich ist.
Oder Matthias, man könnte auch sagen, Google betreibt die Pixel-Telefonreihe als Schaufensterprojekt, um einfach der Weltöffentlichkeit zu zeigen, was technisch gerade geht, was sozusagen Top-Technologie ist.
Ja, ja, absolut, Markus. Also da kann man auch wieder Parallelen sehen zu Microsoft, die ja immer beklagt haben, ne, dass sie eben Windows nicht so richtig die Vorteile nicht so richtig schauen konnten, zeigen konnten, eben weil es unabhängige PC-Anbieter gab und dann ja selber auch in PC-Hardware eingestiegen oder auch die Surface-Tablets beispielsweise, wo Microsoft dann eben zeigen konnte, was man tatsächlich machen kann, wenn das richtig integriert ist. Und genauso ist das eben auch hier bei Google. Ne? Da kann man eben die Google-Dienste zeigen. Jetzt noch besonders wichtig, eben dann künftig, wenn sich wirklich der Wettbewerb im Bereich künstliche Intelligenz verlagern sollte, was man dort alles machen kann, also nicht nur bei der Fotomanipulation. Und deswegen glaube ich auch, werden die das nicht einfach, wie Olaf ja auch schon sagte, abschreiben und aufgeben. Es ist ganz wichtig, dort präsent zu sein. Und sie sind ja auch nur bei den High-End-Smartphones. Ne? Also sie wollen da schon auf eine gewisse Gruppe natürlich von Nutzern zielen. Und ich finde es eigentlich ganz gut. Also ich finde das super gut, dass es mit Google noch einen weiteren Anbieter gibt. Denn sonst würden Samsung und Apple sich natürlich da ausruhen können auf ihren Lorbeeren. Und ich finde zum Beispiel dieses Google Fold ganz interessant, ne? Dieses Smartphone zum Aufklappen. Ich denke, da hat auch Google jetzt auch wirklich mal ein bisschen Wettbewerb erzeugt, auch bei Samsung. Und ich hoffe mal, dass Apple auch endlich mal auf diesen Zug da aufspringt. Aber am Ende des Tages konnte ich mich dann doch nicht durchringen, ne, so ein Fold zu kaufen. Auch weil zum Beispiel wegen
Dollar.
Der Dienst. Ja, nicht nur deswegen, aber auch wegen der zum Beispiel Apple News zum Beispiel finde ich super. Ne? Gibt es in der Art eben nicht auf Android, ne? und andere Dienste auch nicht. Und ich bin jetzt schon so stark in diesen Apple iPhone-Kosmos drin, andere auch, dass es sehr schwer ist, da zu wechseln. Aber ich finde es gut, dass Google in dem Markt ist.
Da schließt sich sozusagen der Bogen. Olaf wollte was sagen.
Ja, also es ist ja auch ein Ökosystem, was da zählt. Ne? Also das Telefon ist ja ein Kernstück eines größeren Ökosystems aus verschiedenen aus verschiedener Hardware, ne? Also das Telefon wird ins Auto gesteckt, kommuniziert mit dem Auto, ja, zu Hause mit Nest und den Home Security Systems und so weiter. Und dann natürlich der Laptop noch obendrein und TV kommt ja auch noch mit drauf. Also die bauen alle Ökosysteme, um den Verbraucher eben entsprechend an jeder Front abzugreifen. Und Apple macht das ja eigentlich auch genauso. Ist doch aber schön, dass wir hier jetzt Google mal anführen als wettbewerbsverstärkend. Ja, das ist doch schon mal eine Seltenheit.
Nach so einem Monopolthema.
Ja, man darf auch nicht vergessen, wir reden hier eigentlich aus sehr westlicher Perspektive, aber wenn du nach Asien gehst oder nach Afrika oder wie auch immer,
spielt
dann...
Spielt Google keine Rolle.
Aber das Handy spielt eine Rolle.
Mhm. Und
mehr
das Android
als der Laptop, ja. Genau, denn die Leute, die gehen ja nicht, die ganze junge Generation, die fängt ja nicht mit dem Laptop an, die fangen mit dem Telefon an und viele bleiben auf dem Telefon und wollen gar keinen Laptop.
Und die fangen bei Android an und nicht bei Apple.
Ja, ja, richtig, richtig.
Noch ein ganz anderes Thema, über das wir sprechen könnten. Das Silicon Valley ist ja eine der teuersten Regionen der Welt. Wer hier den amerikanischen Traum verwirklichen will und sich ein Haus kaufen möchte, der muss mittlerweile zwischen 1,5 Millionen und 2 Millionen Dollar auf den Tisch legen. Olaf, du bist von uns dreien hier am längsten an der Westküste. Deshalb die Frage auch zunächst an dich. Wer kann sich solche Preise überhaupt noch leisten?
Ja, also Lehrer, Künstler und Baristas nicht mehr.
Und Journalisten.
Und Journalisten. Professoren stehen auch auf der Schneide. Es ist schon absolut richtig. Es wird dünn, ne? Vom Sauerstoff her da im Immobilienbereich. Je weiter das nach oben geht. Jetzt kann man nur hoffen, dass sich das etwas entspannt, wenn die Zinsen runterkommen. Denn im September soll die Fed ja die Zinsen senken. Es ist ja auch im Interesse der Politiker zu zeigen, dass die Cost of Living runterkommt. Denn das ist überall in den USA ein Problem, aber ganz sicherlich in Kalifornien und gerade in der Bay Area. Also hoffentlich, wenn die Zinsen runtergehen, entspannt sich das Ganze. Es gibt dann mehr Nachfrage und dementsprechend dann auch mehr Angebot. Das ist ja auch immer so, dass die Leute, die verkaufen, auch dann irgendwo wieder kaufen wollen und die machen die Rechnung auf. Und wenn die Zinsen hoch sind, dann gehen die aus ihren alten Häusern nicht raus. Also alles bleibt stecken. Und es gibt keine Flüssigkeit im Markt, aber das soll sich jetzt wohl hoffentlich im nächsten Jahr entspannen.
Matthias, was ist deine Erfahrung?
Also ich bin da eher skeptisch, ob sich das entspannt. Im Gegenteil, ich würde sogar argumentieren, dass wenn die Zinsen jetzt runtergehen, dass die Preise nochmal steigen werden. Na, weil es gibt ja einen unwahrscheinlichen Nachfragestau momentan. Eben viele Leute, die eben sich das nicht mehr leisten können, auch wirklich auch Gutverdiener. Ich kenne auch welche, die bei Google oder Meta arbeiten und sich das momentan einfach nicht leisten können. Anlass ist ja auch, dass gerade der Medianpreis für Einfamilienhäuser in San Jose, der hat gerade einen Rekord aufgestellt. Das ist also zum ersten Mal, dass die 2-Millionen-Dollar-Marke überschritten wurde, und zwar US-weit. Ne? Also Medianmittelwert bedeutet also, dass die Hälfte günstiger ist und die andere Hälfte teurer. Und das muss man sich mal vorstellen. Also beim normalen Mortgage hier, also bei einer Hypothek, muss ich ja sozusagen 20% Anzahlung leisten. Das heißt, ich muss erstmal 400.000 Dollar Cash haben, um da überhaupt mitzumachen. Dann wird ja die Grundsteuer hier berechnet, ne? nach dem letzten Kaufpreis. Das heißt, wenn ein Haus für 2 Millionen weggeht, dann muss ich so roundabout zwischen 20 und 25.000 auch noch jährlich sozusagen
dort Immobiliensteuer auflegen. Zahlen. Und das ist hier, das ist in Deutschland, das gibt es in Deutschland gar nicht in dieser Höhe.
Ja, also wird sich ja ändern jetzt auch mit der Grundsteuer. Gucken wir mal, ne, das im nächsten Jahr, das wird wohl auch ziemlich haarig werden, zumindest für einige Leute in Deutschland. Aber natürlich überhaupt keine Vergleiche zu dem, was es hier gibt. Also wenn ich das Besuchern erzähle hier, was man hier zahlt an Grundsteuer, die wollen mir das immer gar nicht glauben.
Ja, weil du
also
zahlst deine Hypothek ab. Plus dann noch jährlich Steuer. Und das ist echt eine heftige. Das ist so, als ob du dein eigenes Haus nochmal mietest.
Genau. Und es ist auch sehr, sehr ungerecht, sehr unfair. Ne? Es gibt ja so ein, ich habe jetzt den Namen vergessen vom Gesetz, aber weiß Olaf sicherlich besser. Ich glaube, aus den 80er Jahren, wo das mal festgeschrieben wurde, dass es eben sich diese Grundsteuer nach dem letzten Kaufpreis des Hauses richtet. Was natürlich dazu führt, dass Leute, die in den 80er, 90er Jahren gekauft haben, eben relativ wenig Grundsteuer zahlen und dann eben, sagen wir mal, jetzt junge Familien, Familien, die jetzt neu kaufen ein Haus, eben wahnsinnige Grundsteuer zahlen, obwohl diese Grundsteuer ja eigentlich dazu da sein soll, um öffentliche Infrastruktur zu finanzieren, die von allen gleichermaßen genutzt wird. Also insofern ist das schon ein sehr, sehr ungerechtes System hier.
Ja, es begünstigt die, wie das ja auch bei der Mietkontrolle, Rent Control hier der Fall ist, es begünstigt die drinstecken und nicht die reinkommen wollen. Und das ist immer ein Problem, wenn man ja auch eine gewisse Flüssigkeit haben will im Markt und auch kulturell. Ne? Die andere Sache ist, dass die Grundstücksteuergeschichte ist ja eine sehr, sehr politische Sache bei uns in Amerika, weil sich darüber die öffentlichen Schulen finanzieren, was ja bei uns in Deutschland auch nicht so ist. Und sobald es an öffentliche Schulpolitik geht, wird es unheimlich politisch in USA. Also da muss man auch nochmal warten. Aber zu den Kosten, die ihr da auflistet, kommt dann ja auch noch das ganze Versicherungsdrama hier in der Bay Area. Ne? Also ob es denn nun Erdbebenversicherung oder ist oder Feuerversicherung. Ja. Die Versicherungen teilweise ziehen sich hier aus Teilen der Bay Area schon zurück und liegen mit dem Gouverneur Newsom im Clinch. Und der muss jetzt auch gucken, was er da macht, denn das ist ja nachher überhaupt nicht mehr tragbar. Und wenn du nicht irgendwo angestellt bist, festangestellt bist, sondern Gigworker bist, wie man das hier nennt, ne, dann bist du sowieso aufgeschmissen, weil du keinerlei, du kriegst keine Hypotheken, du kriegst keine Mortgages, kein Darlehen, ja, von den Banken. Also die Leute sind eigentlich am ärmsten dran. Ne? Also es begünstigt schon die etabliert sind und die sehr viel verdienen. Und das muss sich einfach ändern, ganz klar.
Ich bin hier oben im Norden der Bay Area und hier beklagen viele, dass sie Schwierigkeiten haben, eine Feuerversicherung für ihr Haus zu bekommen, weil eben viele Versicherer sagen, sie versichern hier einfach nicht mehr, weil alle 2-3 Jahre so eine Feuersbrunst kommt, diese Häuser bedroht, zum Teil dann auch niedergebrannt werden und für die Versicherer Milliarden Schaden am Ende entsteht und den sind sie nicht mehr bereit zu decken, Olaf.
Ja, genauso ist das und dann kommst du überhaupt nicht mehr rein, denn wie gesagt, genau richtig, wenn du keine Versicherung bekommst, kriegst du auch ja kein Bankdarlehen und von daher ist der Ofen aus, ja, wenn du das nicht kriegst. Die andere Sache ist die, dass der Matthias sicherlich recht haben könnte, es könnte sich noch verschlimmern, es sei denn, der Arbeitsmarkt kühlt sich weiter ab. Das heißt, wenn die Leute weniger Geld haben für den Hauskauf, dass dann auch die Preise anfangen, sich abzusenken. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann kann es sein, dass ich im nächsten Jahr bei Matthias einziehen muss, denn wir wollen uns auch verändern und ich hoffe, dass es wieder erschwinglicher wird.
Ja, vielleicht kann ich ja mein Haus an dich verkaufen, Olaf. Ja.
Vielleicht. Ich hätte da einen Vorschlag zu machen. Der Olaf zieht bei Matthias ein und Olaf untervermietet dann wiederum an mich. Und so müssen wir unseren Podcast nicht immer getrennt aufzeichnen, sondern wären dann alle an Ort und Stelle und müssten das nicht online machen mit Olaf in Berkeley, dem Matthias unten im Süden des Silicon Valley und ich hier oben nördlich von San Francisco. Dann wären wir alle vereint, könnten eine Flasche Bier aufmachen oder auch einen Tee oder einen Kaffee zusammen trinken und über die schönen Tech-Themen reden.
Genau,
man muss einfach alles positiv sehen.
Ja, genau. Der ehemalige Unternehmensentwickler nennt das eine Global Solve, eine globale Lösung für alle unsere Probleme.
So Scherz beiseite, ist natürlich schon ein riesiges Problem hier, natürlich auch für Silicon Valley. Und es gibt ja dieses Joint Silicon Valley Org, ne? Das ist nur eine Art, wie soll man das bezeichnen, so eine Art Organisation, die so ein bisschen sich so Lobbyismus für Silicon Valley betreibt. Und die geben jedes Jahr, kann ich echt empfehlen, das frei im Internet verfügbar, so einen Bericht raus, ne, wie sich das Silicon Valley entwickelt. Und da geht es eben auch darum, wie viele Leute ziehen hier weg. Ne? Und momentan ist es so, dass sich ungefähr wieder die Waage hält. Also es ziehen genauso viele Leute hin, wie wegziehen. Das war halt vor 2-3 Jahren noch anders. Und da ist eben dieses riesige Problem wegen der hohen Kosten hier, nicht nur fürs Kaufen von Häusern, sondern auch für das Mieten von Häusern, dass dann eben viele Leute eben in andere Staaten ziehen, auch der USA oder in andere Teile von Kalifornien. Und das ist einfach ein Problem, natürlich auch für die Unternehmen hier. Und dieser gleiche Bericht stellt auch fest, dass zum Beispiel die Zahl der Arbeitnehmer, die also über 50 sind, eben hier auch wesentlich höher ist als in anderen Teilen der USA, was natürlich sicherlich auch daran liegt, dass eben Leute, die hier in den 80er, 90er Jahren oder vielleicht in den Nullerjahren gekauft haben, natürlich noch relativ günstig zu Häusern gekommen sind und junge Leute eigentlich überhaupt keine Chance mehr haben.
Ja, da muss ich als Innovationsmann noch anfügen, auch da ist ja das Silicon Valley eigentlich recht kreativ. Ne? Jetzt sehen wir neue Lösungen, mal sehen, ob die sich skalieren lassen. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, diese neuen Geodesic Domes, wie nennt man das auf Deutsch? Das ist jetzt so die Frage. Das sind kugelförmige Gebäude, die aus Keramik, aus feuerfestem und erdbebensicherem Keramik gemacht werden, der dazu auch noch ökologisch abbaubar ist und die man sich sehr kostengünstig hinstellen kann, die modular sind und wo man auch ganz schick wohnen kann. Also da gibt es auch ganz tolle Websites, wo man sich da so ein Ding selber designen kann. Also wer weiß, vielleicht sehen wir ja das kreative Element im Silicon Valley mit neuen Lösungen.
Das war der Valley Talk, featured by Vivo. Bis dann.